Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kühn. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Teamaufbau und Teamführung. Meine heutige Gästin hat in den letzten 2 Jahren 10 UX-Professionals eingestellt und das Schöne daran ist, dass sie dabei von ihrer Organisation die volle Unterstützung bekommen hat. Wir unterhalten uns darüber, nach welchen Kriterien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesucht wurden, wie diese in der Organisation verankert sind und wie die Teamzusammensetzung in Bezug auf die Seniorität der Mitarbeiter tatsächlich sich ausgestaltet hat. Wir unterhalten uns auch darüber, wie die fachlichen und die menschlichen Fähigkeiten in das Team passen müssen und wie die Bereitschaft bei den Teammitgliedern geschaffen werden kann, eben alle Phasen in der Teambildung, nämlich Form, Storm und Perform, gemeinsam zu durchlaufen. Meine Gästin verrät uns dann auch noch einige Tricks, wie die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Personalabteilung gut gelingen kann, um wirklich die besten Talente aus dem Talentpool herauszufiltern. Sie berichtet auch darüber, wie sie selbst ihre eigene Weiterentwicklung erlebt hat, von der operativen Arbeit hin zur Führungskraft und welche unterschiedlichen Aufgaben das auch mit sich bringt. Auch in dieser Episode geizen wir natürlich wieder nicht mit Tipps für angehende Führungskräfte und solche, die es werden wollen. Also reinhören lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Elodie Lombard. Sie ist Teamlead UX bei der Lotto24 AG. Ja, Elodie, hallo. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist.
Hi, ich freue mich auch, hier zu sein.
Sehr schön. Ja, am Anfang bitte ich ja immer meine Gäste, sich kurz vorzustellen, also kurze Rollenbeschreibung, wer du bist, was du im Unternehmen machst, damit so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen eine Idee haben, ja, wer heute so als Expertin bei mir zu Gast ist.
Ja, das mache ich. Also ich bin Elodie, das hast du schon verraten. Ich bin 38, wohne mit meinem Partner und 2 Kindern in Hamburg. Der Name verrät, ich bin gebürtig aus Frankreich, wir sind aber schon sehr, sehr früh nach Deutschland gekommen, dementsprechend bin ich auch in Deutschland aufgewachsen, habe nach meinem Abi, war ich eine Zeit im Ausland, das hat bei mir so dieses Interesse geweckt, international zu arbeiten und dann stand ich mit meinem neuen Wissen da, wusste nicht so richtig, was man damit jetzt anfängt, was man damit studiert, also habe ich was mit Medien gemacht, nämlich Medienwissenschaften in Paderborn. So, jetzt kann man vielleicht noch ein bisschen suchen, wie kommt man jetzt von was mit Medien und Frankreich und international auf UX. Wir hatten bei uns im Master dann später ein Computerspiele-Seminar, das hat so ein Professor angeboten bei uns und mein Mitbewohner war dort in der ersten Runde dabei, hat mich da in der zweiten Runde mitgeschlürt. Und dann musste ich feststellen, ich kann weder entwickeln, ich habe keine Ahnung von Computerspielen, 3D war nicht so meins, schreiben wollte ich auch nicht, also blieb dieses kleine, aber feine UI-Team übrig. Und ja, so ist so der erste UI-Samen gesät worden. Das hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht und da diese Computerspiele-Projekte auch von Unternehmen gesponsert wurden, war dann auch dann die Brücke zu BigPoint, das war einer dieser Sponsoren. Und dann habe ich erst bei BigPoint, einem großen Spieleunternehmen in Hamburg, gearbeitet. Und bin dann vor 10 Jahren, also 2014, bin ich dann zu Lotto24 oder Siel, also in diese Unternehmensgruppe reingekommen, ja. Seitdem, spannend. Genau, dann erst als UX-Designerin. Wir haben auf der Website erstmal generell gearbeitet. Die Teams haben sich immer weiter in ihre Domain spezialisiert. Das heißt, da habe ich dann eher den Neukundenfokus gehabt. Und vor ungefähr 2,5 Jahren bin ich dann in die Teamlead-Rolle so langsam reingewachsen. Ja, und das mache ich jetzt immer noch sehr gerne und bin wohl auch deshalb hier heute.
Genau, genau. Also genau, wir haben ja einige Leute so unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die auch jetzt gerade so dabei sind, vielleicht erste Leadrollen zu übernehmen. Und da kommen wir nachher auf jeden Fall noch im Detail ein bisschen mehr dazu, wie auch euer Team strukturiert ist und die ganzen Themen. Aber jetzt würde mich als allererstes nochmal so interessieren, ganz persönlich bei dir, was sind so deine Motivationsfaktoren im UX-Bereich? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wie sich das entwickelt hat, aber warum bist du in den Bereich gegangen? Wofür stehst du morgens auf?
Also für mich standen immer die Menschen einfach im Vordergrund. Zum einen dieses Gefühl zu haben, da ist eine Idee, die tüfteln wir aus und dann löst diese Idee irgendein Problem von einem Kunden oder dann kommt dieses Lächeln auf die Lippen und das hat mir immer gezeigt, so, okay, das ist sinnvoll, was ich hier tue, ich mache hier Menschen glücklich und kann hier wirklich Probleme lösen, ne, auf Basis der Spiele oder der Webseiten, die wir dann betreut haben. Also das fand ich immer faszinierend. Jetzt als Teamlead mache ich das sicher nicht mehr so direkt und trotzdem Teil zu sein von dieser Fachabteilung, die den direkten Impact auf ein Kundenerlebnis hat, das finde ich einfach toll. Und zuletzt merke ich auch, dass dieses immer stärkere Eintauchen in psychologische Themen, also dieses, warum spielen die Menschen eigentlich bei uns auf der Seite, was motiviert sie, wie treffen die eigentlich Entscheidungen, wie kann man vielleicht das Verhalten verstehen und auch beeinflussen. Und auch wenn das vielleicht nicht immer die effizientesten Diskussionen bei uns im Team sind, sind das immer die, wo man merkt, so jetzt kommt die Passion raus, jetzt sind alle dabei und jetzt diskutieren wir mal auf dem Kern von unserer Arbeit eigentlich, ja. Das finde ich immer noch spannend.
Also, was du sagst, es verbindet wirklich sehr viele Leute, die hier zu Gast sind und überhaupt in unserer Branche arbeiten, glaube ich, wirklich das Arbeit mit Menschen. Und also ich bin ja von Haus aus Psychologe und die Psychologie als Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen, die ist natürlich genau ein ganz zentraler Punkt.
Total.
Und nicht nur jetzt, wenn wir an unsere Kunden denken, sondern da schlage ich im Prinzip jetzt gleich mal die Brücke auch so zum Team. Auch natürlich, wenn wir als Führungskräfte unterwegs sind, ist es natürlich auch wichtig, das Erleben und Verhalten dann unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auge zu haben. Employee Experience wird es ja neuerdings oft genannt. Und da würde mich jetzt als allererstes nochmal so ein bisschen interessieren. Also du hast ja quasi so als eine Person gestartet, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie ist jetzt so dein Team aktuell aufgebaut?
Also alleine bin ich nicht gestartet. Ich bin in ein sehr kleines Team gestartet am Anfang und wir waren auch sehr lange immer nur so 3, 4, 5 Designer im Unternehmen, also UX-Designer in dem Fall. Und mein aktuelles Team besteht aus sehr viel mehr Leuten. Wir sind bald 11 Leute. Das ist vor allen Dingen auch dem geschuldet, dass die Firma, also Siel und auch Lotto24 in den letzten Jahren ein bisschen in der Strategie gewechselt sind und das hat zu einem größeren Wachstum geführt. Das heißt, ich habe auch im letzten Jahr von diesem 4-5-Personen-Team, was wir waren damals, quasi diesen ganzen Aufbau jetzt auch mit betreut und habe in den letzten 2 Jahren 10 Leute eingestellt, sage ich immer. Das heißt, wir haben eine Reihe von UX-Experten und bei uns funktioniert das so, wir sind eine Matrix-Organisation, sagen wir dazu. Das heißt, wir haben die ganzen Experten einmal über die Fachabteilung quasi verbunden, aber jeder einzelne UX-Designer oder die meisten von denen sitzen am Ende in ihren jeweiligen Produktteams. Also der Alltag findet dann in ihrem Team, in ihrem Business dann statt. Dort sind sie in einem cross-funktionalen Team aufgehängt. Aber wir verbinden uns immer noch über die Fachlichkeit und versuchen über diese Klammer dann auch allgemein, wie machen wir eigentlich UX im Unternehmen, auch voranzutreiben.
Ja, das ist eine super spannende Zeit. Also ich hatte auch mal die Gelegenheit, einen Teamaufbau zu begleiten über relativ kurze Zeit. Das ist wirklich, also das war so für mich eigentlich die Phase in meinem Berufsleben, die mir abgesehen von meiner jetzigen Rolle natürlich auch mit am meisten Spaß gemacht hat, weil es auch super interessant ist, sich darüber Gedanken zu machen, wen holt man jetzt, welche Skills braucht man, auch welche Soft Skills braucht man. Und wie passen die Leute ins Team, aber wie passen die auch zu den Anforderungen, die das Unternehmen hat? Und also was mir besonders gut gefällt, ist, dass es jetzt auch mal so eine richtige Success-Story ist. Also momentan, man liest ja auch immer so,
Abbau von Stellen, ja.
Und hier und da. Und da habt ihr vieles richtig gemacht, offensichtlich.
Ja, also es war dahingehend auch schön, weil als wir darüber gesprochen haben, dass wir jetzt auch die Organisation skalieren möchten, saßen ganz viele Leute zusammen in Räumen und haben dann geschaut, hier ein Team, hier brauchen wir noch was. Und ich durfte da auch sehr frei sagen, na ja, wenn das die Anforderung ans Team ist, dann brauchen wir da einen UX-Designer und da einen UX-Designer und da auch noch jemanden. Und als ich am Ende gefragt wurde, na, zähl mal zusammen, da kam diese utopische Zahl raus und dann hieß es, ja, okay, dann ist das so. Okay. Und ich so, okay, und wer stellt die jetzt alle ein? Und dann, dann so ging die Story los und dann sind wir tatsächlich auch ein bisschen in einen Hiring-Marathon, will ich es nicht nennen, aber dann wurden die Stellen nach und nach dann übers Jahr aufgemacht und dann haben wir ganz viele tolle Leute gesucht und gefunden.
Sehr gut. Und andersrum gesagt, also ich will jetzt nicht so in die einzelnen Jobrollen so stark eintauchen, aber nur zum Verständnis, sind es mehr Konzepter, sind es mehr UI-Leute, sind es Researcher, nur so ganz grob mal.
Ja, also bei uns ist es so, dass, weil du gerade Researcher sagst, das ist bei uns tatsächlich ein eigenes Team. Das heißt, wir haben jetzt diese Research-Kompetenzen, alles was Richtung User-Tests, Moderieren, Surveys, Evaluation, das liegt bei uns tatsächlich in einem eigenen Team. Das heißt, ich habe vor allen Dingen UX-Designer gesucht und hier kam es ein bisschen auf die Businesses und die Teams an. Der Hauptskill ist immer noch diese End-to-End-Betreuung in einem Produktteam. Das heißt, von der Idee, Grobkonzeptarbeit, die Feinkonzeptarbeit und wir schauen dann, wie weit es ins UI gehen muss. Wir haben ein Business, da haben wir einen eigenen UI-Designer schon vor Ort gehabt. Und da können wir da ein bisschen bremsen und sagen, den letzten Pixel, da bekommst du Unterstützung. Ich habe aber auch Leute gesucht in Teams, wo sie die einzigen Designer waren. Und dann mussten wir natürlich auch im Profil schauen, dass sich diese Leute so hybrid und so breit wie möglich machen können und sowohl die eher konzeptionelle oder explorative Arbeit machen, aber halt auch dann die grafische bis zum letzten Pixel dann an die Entwickler dann übergeben können. Genau.
Das heißt, du wusstest schon, als du jetzt das Team aufgebaut hast, so grob, welche Projekte anstehen?
Genau. Also wir haben schon dann auch pro Team oder Business dann konkret gesucht. Das hat uns natürlich auch ermöglicht zu sagen, dieses Business braucht jetzt eher ein breites Profil. Dieses Business, da können wir vielleicht an der Stelle ein bisschen tiefer in die Konzeption suchen. Das hat uns auch ein Gefühl gegeben, brauchen wir eher eine sehr seniorige Rolle. Also wir haben zuletzt auch sehr viele Seniors eingestellt. Oder reicht auch ein Intermediate, ich sage mal jemand, der alleine laufen kann, reicht das vielleicht in dem Fall? Und so haben wir das wirklich dediziert für die einzelnen Teams dann auch suchen können, in unserem Fall.
Ich mache ja auch noch so Mentoring für Leute, die quasi einen Einstieg in den UX-Bereich suchen und die fragen mich dann oft so, wenn Stellenausschreibungen sind, ja, das steht drin, ich brauche 3 bis 4 Jahre Berufserfahrung und es werden nur Senioren gesucht. Wie ist denn das bei euch? Also du sagst, ihr habt auch Junioren eingestellt. Wie ist das so, das Verhältnis?
Also ganz weit juniorig konnten wir leider nicht einstellen, weil durch diesen Aufbau, den wir haben in diesen Produktteams, wo die Designer eigenständig dann doch laufen müssen, hatten wir nicht die Kapazitäten auch dann zu sagen, komm, wir setzen dir jetzt eben den Mentor an die Hand. Und ich bin der Meinung, ein Junior verdient es einfach. Also ich finde, der verdient eine Person, die da auch mal wirklich eine fachliche Guidance geben kann. Und in der letzten Zeit waren wir da jetzt nicht zu in der Lage. Trotzdem habe ich immer versucht, einen Mix zu machen zwischen den einzelnen Profilen. Und wenn ich das Gefühl hatte, es muss jetzt nicht der High-End-Senior sein, dann war das für mich auch in Ordnung. Du sagtest gerade so 3 bis 5 Jahre. Ich habe weniger auf die Jahre geschaut, wenn ich geschaut habe, sondern ich habe eher geschaut, wie viel Deckungsgleichheit habe ich dann von dem Profil, was ich gerade auf dem Schreibtisch habe, zu dem, was ich suche. Und auch bei Seniorität, wo fängt denn Seniorität an? Bei 3 Jahren, bei 5 Jahren, bei 10 Jahren, bei 15 Jahren? Also die, ich finde, die Jahre sagen gar nicht mehr so viel aus ab einem bestimmten Zeitpunkt, sondern sehr viel mehr, was hat die Person gemacht? Was soll die Person bei uns machen? Und wenn da 15 Jahre in der falschen Branche, in einem falschen Profil sind, dann helfen auch 15 Jahre nichts. Das ist dann so.
Absolut richtig. Also ich bin ja so im Automotive-Geschäft unterwegs. Ja. Und das ist tatsächlich so, wenn jemand kommt, der noch nie in Automotive gearbeitet hat, das ist schwierig. Ja. Und also das ist dann, das sagt gar nichts über die Qualifikation an sich aus, sondern halt wirklich, die Branche finde ich auch, das ist schon nochmal ein ganz entscheidender Punkt und passt das Profil dann halt in das, was man gerade so sucht. Mhm. Ja, genau. Und also jetzt, wenn man die Chance hat, jetzt ein neues Team aufzubauen, da will man natürlich auch ein starkes Team aufbauen, was dann auch ein gewisses Standing so im Unternehmen hat oder entwickeln kann. Was ist da so aus deiner Sicht, was sind die wichtigsten Aspekte, wenn du jetzt gesagt hast, okay, diese Person, die trägt wirklich zu meinem Team bei, damit wir unser Teamportfolio, sage ich mal vielleicht, auch stärken können.
Ja, also du hast es ganz am Anfang schon ein bisschen gesagt. Also ich habe als erstes immer geschaut, was braucht das eigentliche Team, wo diese Person eingesetzt werden kann, damit wir überhaupt dieses Standing erreichen können. Wenn da schon der größte Gap ist auf Teamebene, wie soll sich das dann ins Unternehmen, also in diesem Standing im Unternehmen dann widerspiegeln, wenn alle Teams sagen, ja, also mein Designer erfüllt nicht mal unsere eigenen Anforderungen. Das heißt, da habe ich als erstes geschaut. An vielen Stellen habe ich aber tatsächlich, was du meintest, so auf diese Personality geschaut, dass das erstmal in das Unternehmen reingeht, mit den Werten, die wir im Unternehmen einfach auch leben, dass das passt. Mir war auch wichtig, ich wusste ja, dass wir wachsen. Ich wusste, dass dieser Change auf uns zukommt, dass wir sehr viele neue Leute ins Team holen, onboarden müssen, dieses Team sich zusammenraufen wird. Und ich wusste nicht, was für einen Charakter ich genau suche, aber ich wusste, ich brauche jemanden, der damit zurechtkommt, dass ich jetzt gerade keine Antwort habe. Und die klassische Frage ist, wie ist mein Team aufgebaut, in dem ich dann arbeiten werde? Und an manchen Stellen musste ich sagen, na ja, also es wird zwar diese Anzahl an Menschen geben, aber die werden gerade alle eingestellt. Das heißt, bring bitte die Offenheit mit, dann auch dich zusammenzuraufen, zu gucken, wie sieht denn unser Prozess überhaupt aus? Und jeder, der mir das Gefühl gegeben hat, dass er sagt, hey, wie kann ich helfen? Oder sogar gesagt hat, ich bringe eine Idee mit, wie man das macht. Der war mir sehr viel lieber, als wenn ich das Gefühl hatte, die Person braucht einfach ein festes Umfeld, das sich idealerweise nicht zu sehr bewegt. Und das war mir dann in dem Aspekt von Wachstum gerade so wichtig, dass diese Leute alle irgendwie Bock haben, irgendwie was zu bewegen, zu gestalten und auch diese ganze UX-Community, die da ja entstanden ist, da auch mit zu helfen, weil ich weiß auch noch nicht, wie man 10 Leute in eine fachliche Abteilung irgendwie bringt. Ich habe Ideen und ich brauche die Leute, die Bock haben, das mit mir zu gestalten. Und da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt beim Einstellen der Leute, dass ich diese Art Menschen finde.
Genau, man denke ich auch, man braucht Leute, die so bereit sind, auch, sagen wir mal, so eine dynamische Entwicklung auch in der Teamstruktur mitzumachen. Also es gibt ja da diese berühmten Phasen bei der Teambuilding,
beim Teambuilding. Storming, Norming, Forming,
genau,
Performing.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ganz genau, darauf wollte ich hinaus. Also Form, Storm, Perform, glaube ich. Also ne,
ja.
Also das Team findet sich und klar, irgendwann fängt es an zu knirschen. Und dann kommt man halt in die Phase, wo man dann richtig gut zusammenarbeiten kann. Und ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, wollte ich jetzt auch nochmal hervorheben, weil wir auch viele Menschen haben, die in Führungsrollen wollen, hier unter der Zuhörerschaft. Das finde ich total wichtig, dass man auch als Führungskraft sagen kann, ja, sorry, ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wo wir hingehen. Ja. Wir machen das mehr oder weniger gemeinsam. Klar, natürlich hast du die Vision im Kopf, also quasi den Nordstern, wo es hingehen soll. Aber wie sich das jetzt jeden Tag so ausgestaltet, wenn wir ganz offen sind, da lernen wir als Führungskräfte auch noch jeden Tag dazu. Ja. Weil auch gerade wenn neue Leute ins Team kommen, alle ein bisschen anders sind und man sich dann auch auf die Dynamik einstellen muss, die sich da so ergibt.
Ja. Und am Ende glaube ich auch, dass man ein sehr viel höheres Buy-in vom Team bekommt, wenn man sie mitarbeiten lässt. Also wenn man gar nicht, also ja, die Strategie, den Weg, so da wollen wir hinlaufen und jetzt lass uns mal gemeinsam irgendwie brainstormen, wie wir da hinkommen, führt, glaube ich, am Ende auch zu mehr Buy-in und zu mehr Motivation im Team, als wenn ich sage, das, das und das und das machen wir so. Friss oder stirb.
Ja, wobei, also da habe ich mich mit irgendjemand auch schon mal neulich drüber unterhalten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das hängt auch wieder so von so einer Persönlichkeitsstruktur ab. Es gibt schon auch Leute, die sehr viel so Feedback und oft Feedback brauchen und auch sehr an der Hand genommen werden wollen, was auch völlig in Ordnung ist.
Total.
Was auch wieder nichts mit dem Lebensalter oder der Berufserfahrung zu tun hat, sondern ist, glaube ich, mehr so eine Veranlagungssache. Und andere, die wiederum eigentlich am besten laufen, wenn man sie möglichst wenig stört.
Das stimmt. Das
so,
stimmt.
Ne? Das ist, ja. Also meine Erfahrung. Jetzt wollen natürlich Unternehmen auch immer so die Talente abgreifen, so die richtig guten. Was ist da aus deiner Sicht so wichtig, vielleicht auch so ein bisschen aus der Sicht eures Unternehmens? Was macht ihr, dass ihr wirklich die Talente anzieht?
Also ich erlebe immer wieder, dass erstmal Lotto, Gambling nach draußen nicht das Unternehmen ist, wo alle Schlange stehen. Also da müssen wir schon ein bisschen reingeben, damit wir die Talente auf uns überhaupt aufmerksam werden. Wir haben allerdings jetzt gerade kürzlich eine Zahl gehört, die mich sehr fasziniert hat auf unserem Summer Event. Da meinte unser Talent Acquisition Lead, dass wir eine Acceptance Rate von 96%, glaube ich, haben. Das heißt, irgendwas machen wir da offensichtlich richtig. Und ich glaube, dass das ganz stark damit zusammenhängt, wie wir unsere Interviews führen, wie wir unsere Kultur auch nicht nur an unseren Wänden stehen haben, sondern sie auch in uns einfach lebt und auch nach außen transportiert werden kann. Und sobald wir dann mit den Leuten ins Gespräch gehen, denen erzählen, wie wir arbeiten, wie wir denken, wie wir Produkte entwickeln wollen, in unserem konkreten UX-Fall jetzt, da kommen wir sehr, sehr schnell dahin, dass die Bewerber auch sagen, hey, das ist ein cooles Unternehmen und das kann ich mir gut vorstellen, da zu arbeiten. Ich denke, das ist eine Sache, die wir tun. Was ich mache, und ich denke, das tun auch andere in ihren Bewerbungsgesprächen, sind sehr, sehr klar in der Aufgabenstellung. Also das ist das, was wir suchen. Das ist das, was wir brauchen. Und dann auch sehr klar in der Ansage, wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht schaffst, dann ist es vollkommen okay für dich auch zu sagen, hey, es ist gar nichts für mich. Ich möchte eigentlich gar nicht Lotto oder Gambling. Also wir versuchen da gar nicht groß zu verkaufen, damit wir die Leute irgendwie reinkriegen, damit sie hinterher feststellen, oh, das war ja doch nicht das, sondern wir sind da sehr transparent, was man bei uns erwarten kann. Und ich denke, das fällt mir so spontan ein dazu.
Ja, also nur nochmal zum Verständnis, jetzt Acceptance Rate heißt 96% der Leute, die ein Angebot bekommen haben, haben auch unterschrieben.
Genau, genau das. Ja. Genau das.
Ja, sehr gut. Stimmt, und was du sagst, ist total richtig. Ich meine, es ist für beide eigentlich der schlechteste Fall, wenn jemand kommt, man macht das Onboarding, der Kandidat oder der neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin zieht womöglich noch um und dann merkt man irgendwie nach einem Vierteljahr, das passt doch nicht. Das ist wirklich der allerschlechteste Fall und denke ich auch, ja. Habt ihr eigentlich nur mal jetzt so aus Neugierde gefragt, ging das noch während Corona los, der Einstellungsprozess? Oder war das schon...
Also dieser stärkere Wachstum war jetzt nach Corona, okay. Also wo dann auch die ganze Situation mit Hybrid, Nicht-Hybrid, Remote und so weiter alles, ich sag jetzt mal, geklärt war. Aber ich habe auch, die ersten Stellen waren schon auch komplett, also es waren so die ersten Interviews, die wir geführt haben, die komplett remote waren, wo wir dann gesagt haben, ja, kriegen wir die Leute jetzt überhaupt noch mal so in echt zu sehen oder ist das jetzt best educated guess? Also die allerersten, die ich eingestellt habe in meiner Rolle, waren schon auch noch komplette Remote-Situationen. Aber das Büro war zu dem Zeitpunkt schon wieder offen. Also wir konnten schon mit sich testen und so schon wieder ins Büro gehen.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber also ich bin auch, arbeite auch viel remote und so weiter, habe auch schon Leute remote ongeboardet, aber wirklich jemand face-to-face gegenüber zu sitzen, das ist einfach doch nochmal ein Unterschied, gerade in so einer Kennenlernphase, finde ich.
Ja, Auf jeden Fall. Also für mich auch, ich glaube, da spielt jetzt auch noch rein, dass ich ja nicht nur grundsätzlich gerade erst gelernt habe, wie ich gute Interviews führe. Und dann empfand ich das Remote tatsächlich sogar als zusätzliche Herausforderung. Also ich saß auch vorher schon mal in Bewerbungsgesprächen. Ich hatte also eine Interviewerfahrung. Aber dann zu sagen, okay, ich habe eine Person noch nie in echt gesehen und darf jetzt entscheiden, ob wir die haben wollen oder nicht, fand ich schon aufregend am Anfang. Aber mittlerweile habe ich mich auch daran ganz gut gewöhnt. Also auch mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so eine Hürde. Wir versuchen trotzdem, alle Bewerber einmal ins Büro zu holen während des Bewerbungsprozesses. Das machen wir meistens ganz am Ende, wenn wir ein gutes Gefühl kriegen und sagen, jetzt lern auch nochmal das Team kennen. Und dann ist so der letzte Funke, wo man dann sagt, okay, passt es jetzt wirklich? Oder taucht jetzt auf einmal ein ganz anderer Mensch hier auf und man hat irgendwie eine ganz falsche Perspektive durch diese Remote-Situation gehabt?
Genau. Ja. Jetzt nochmal einen Schritt zurück. Also du hast jetzt quasi die Stellen und du hast eine Idee, wen du haben möchtest. Was schaust du dir dann an? Also fragst du ein Portfolio ab oder wie, also wie schaffen es, wie haben es deine jetzigen Teammitglieder geschafft, dass sie überhaupt einen Platz am Interviewtisch bekommen haben?
Ja. Also das geht bei uns im Grunde über zwei Wege. Der eine ist der, ich sage jetzt mal, offizielle Bewerbungsweg. Da ist es so, dass entweder unsere Recruiter auf die Leute zugehen, also Kaltakquise machen, also einfach mal fragen, hast du Bock auf einen neuen Job? Wir hätten da einen für dich. Oder halt die Bewerbung selbst. Das wird in erster Linie aber von unserem People and Culture Team, also von unserem Talent Acquisition Team und unseren Recruitern dann auch gescannt, geschaut, wir sind im regen Austausch, was brauche ich, wen suche ich? Und wenn die dann das Gefühl haben, hey, da ist ein Profil, das passt ungefähr, dann sehe ich dieses Profil, also dann landet das bei mir. Ich gucke mir dann als erstes den CV ganz schnell an, also mir reicht da auch so ein LinkedIn, dass ich ein Gefühl habe, sprechen wir hier von 15 Jahren oder von 3 Jahren, und ich schaue auch immer ein bisschen, in welchem Unternehmen war die Person, ist da eine Deckungsgleichheit zu dem, was wir eigentlich machen, also E-Commerce, vielleicht sogar an einer Stelle habe ich auch mal nach ein bisschen Gaming-Erfahrung geschaut. Genau, das ist das eine. Ich finde es auch immer hilfreich, wenn ich ein Portfolio habe, weniger, weil ich jetzt sehen möchte, was für Projekte genau die Person gemacht hat, sondern weil ich, wenn ich diese CVs anschaue oder mir die Profile anschaue, versuche ich, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie arbeitet diese Person wohl. Und wenn ich da irgendeine Form von Material habe, zu sehen, ist das eine Person, die vielleicht sehr strukturiert ist, oder ist das eine Person, die nur in der Konzeptphase war oder End-to-End abdeckt. Also mir geht's nicht um das Projekt, mir geht's immer so um die Arbeitsweise, die ich versuche, da rauszulesen. Und das können Portfolios meistens besser noch als das etwas verkürzte CV. Genau, es gibt noch den anderen Weg bei uns, der geht dann über Referrals. Also ich kenne da jemanden, willst du den mal direkt angucken? Und dann geht das dann meistens direkt auf meinen Schreibtisch. Dann gucke ich LinkedIn und dann fängt das auch bei LinkedIn schon an. Hey, lass uns mal kurz sprechen. Und wenn ich das Gefühl habe, das lohnt sich, die Person dann in einen Bewerbungsprozess zu ziehen, dann sage ich quasi bei unserer People and Culture Abteilung Bescheid und sage, hier, schieb mal bitte durch, kann direkt in die Case Study oder kann direkt ins Erstgespräch oder was auch immer, je nachdem, wie weit wir da waren. Mhm. Dann wird das ein bisschen beschleunigt.
Jetzt mal kurz eine ketzerische Frage. Also die Antwort heißt wahrscheinlich ja, weil ihr habt erfolgreich gute Leute gefunden, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich formuliere es mal so, dass es manchmal ein bisschen schwierig war, HR oder wie es bei euch heißt, dann People and Culture wahrscheinlich, People and Culture, genau, wirklich zu vermitteln, wen man wirklich braucht. Also ich habe dann teilweise auch Leute nicht gesehen, von denen ich dachte, oder dann irgendwie doch, und dann dachte ich so, hey, warum habt ihr mir den nicht sofort vorgeschlagen? Oder andere, die wurden dann vorgeschlagen, dachte man so, nee, das passt jetzt überhaupt nicht. Also jetzt so intern zu erklären, wen man wirklich braucht, wie hast du das so hinbekommen?
Das war durchaus auch ein Lernprozess. Also zumal wir auch durch den Wachstum, hatte ich auch wechselnde Ansprechpartner innerhalb des Teams. Wir haben teilweise auch mit externen Fachkräften ausgeholfen. Dann fängt man wieder von vorne an. Aber das lief am Anfang meistens nicht so gut. Dann sind vor allen Dingen sehr viele Profile gekommen, wo ich sage, die hättest du auch aussortieren können. Aber das ist ein stetiger Lernprozess. Und mit jedem Profil, das ich verneint habe ich immer auch ein Feedback gegeben, warum, damit halt dann auch die Person, die das dann vorgefiltert hat, auch weiß, worauf ich jetzt achte. Und manchmal ergeben sich ja auch Muster. Und andersrum, was ich auch ganz ehrlich am Anfang gemacht habe, ich habe immer mal wieder auch in die Pipeline reingeschaut, selber, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte. Und teilweise haben wir auch bei Profilen, wo sie unsicher waren, einfach gesagt, komm, lass uns kurz gemeinsam drauf schauen. Und über die Zeit hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also es ist wirklich ein Invest in auch der Kommunikation mit dem People and Culture Team, mit der Ansprechperson für dieses, für diese offene Stelle. Und dann geht's. Aber ich stimme dir zu, und es ist auch sicher mit einer perfekten Kommunikation so, dass richtig gute Profile dann doch durchfallen und Profile, von denen man auch denkt, hey, die sind richtig gut, dann bei mir dann so Fragezeichen auslösen und ich sag, was, ne? Guck doch noch mal genauer hin.
Ja. Aber das stimmt schon, dann einfach genau in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, guck mal, deshalb und deshalb und hier und dort, da achte ich drauf, das schärft dann auch so das gemeinsame Verständnis definitiv. Ja. Und ist HR dann bei euch auch schon bei den Erstgesprächen dabei? Also gerade, wenn ihr über das Portfolio redet, weil, also was du gesagt hast, empfinde ich genauso. Also es kommt jetzt nicht drauf an, dass jemand ein wirklich hochglanzpoliertes, perfektes Portfolio abliefert. Höchstens, wenn es vielleicht um Pixel-Perfect UI-Design geht.
Ja,
aber
das geht ja bei uns schon. Nicht.
Genau, sondern ich finde immer, der interessante Punkt, wenn man über das Portfolio spricht, ist eigentlich zu verstehen, warum hat jemand eine bestimmte Entscheidung getroffen. Jetzt für A oder B oder was auch immer, was war so der Überlegungsprozess, und da kann ja jetzt jemand von der Personalabteilung auch viel mitnehmen, sag ich mal, um zu verstehen, worauf es in unserem Bereich so ankommt. Aber also siehst du das auch so, oder was, wie sahen dann so die Portfolio-Reviews aus im Groben, die ihr dann so gemacht habt?
Also wie weit ins Detail da dann unser People and Culture Team die Portfolios schon inhaltlich gescannt hat, müsste ich selber nachfragen. Sie sind dann, wenn die Person so ungefähr in Frage kam, bei mir gelandet. Ich habe diese Review gemacht und, wie gesagt, das Feedback gegeben. Und dann gab es so zwei Wege. Entweder ich hatte ganz konkrete Fragen, wo ich gesagt habe, hey, das könnt ihr auch ohne mich mit dem Kandidaten klären. Dann habe ich die formuliert und dann gab es ein Vorabgespräch, ein Telefonat oder einen kurzen Zoom-Call mit den Kandidaten, damit wir so die Basis oder diese Grundrequirements einmal geklärt haben. Wenn ich das Gefühl hatte, das ist solide genug, dann sind wir tatsächlich in ein Erstgespräch gegangen, wo auch ich dabei war, und wir hatten immer eine Vertretung von People and Culture dabei. Das war mir auch wichtig. Ich mag das Zwei-Augen-Prinzip. Ich mag einfach auch hinterher das Gespräch zu sagen, hey, wie hast du die Person empfunden? Mir hilft das, wenn da noch eine zweite Person auch auf diese kulturellen oder persönlichen Aspekte schaut. Wir hatten auch Situationen, wo wir diese Gespräche aber getrennt haben, also wo unser People and Culture Team gesagt hat, ich spreche mal mit der Person und ich klopfe mal so die Sachen ab und du sprichst mit der Person und du klopfst mal die Sachen ab, und wir haben uns dann hinterher unterhalten, und dann hatten wir auch zwei Gesprächspunkte, die wir miteinander vergleichen konnten. Also ich glaube, das ist auch also ich merke selber gerade, es ist ein bisschen auch eine situationsabhängige Entscheidung, das kommt. So unterschiedlich wie die Menschen sind dann im Zweifel auch die detaillierten Schritte in diesem Prozess. Und da reagieren wir einfach auf, also wir versuchen am Ende die Fragen zu beantworten, die wir haben, und tun das Nötige dafür.
Ja. Ja. Heißt aber dann unterm Strich im Umkehrschluss auch, als Bewerber sollte man sich jetzt nicht davon abschrecken lassen, wenn irgendwas in der Ausschreibung steht, was man vielleicht nicht mitbringt. So, das,
gar nicht.
Solche Fragen, also das sind so. Nein. Das kriege ich auch oft, und sagt jemand, da steht so viel drin, ich kann das und das nicht, sage ich auch immer, nee, hau raus, weil dann wird man im Detail sehen, was wirklich davon wichtig ist.
Ja, ich meine, am Ende ist diese Ausschreibung ja auch oft, ich will nicht sagen relativ generisch, aber die klopft ja erstmal ab, so, das ist die Art Profil, die wir suchen, und mir ist es dann sehr viel wichtiger rauszufinden, kannst du das alles, wenn du irgendwas davon nicht kannst, lass uns mal ins Gespräch gehen, ob wir in der Lage sind, das über einen vernünftigen Zeitraum mit reinzugeben oder nicht. Also da sind wir auch, das ist wieder dieses Gespräch von, was ist die Erwartungshaltung, was bringst du mit? Und es ist niemand perfekt. Und ganz oft sagt man dann, okay, das wird die Erwartungshaltung sein. Du hast eben gesagt, das kannst du nicht so gut. Kriegen wir das trotzdem hin? Was müssen wir tun, damit wir das hinkriegen? Und wenn wir uns einigen können, gehen wir den Weg. Und wenn wir feststellen, die Lücke ist dann doch zu groß, dann bedanken wir uns und schauen einfach, ob wir irgendwann in der Zukunft dann einen Weg finden, wenn die Stelle anders ist, das Business anders ist, ein anderes Profil gesucht wird.
Du sprichst jetzt schon so Entwicklungsperspektiven an. Es gibt da so eine HR-Frage, die ich so gar nicht mag. So, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? So, denke ich immer so, das weiß ich doch nicht. Also ja, wenn ich so nicht auf meine Karriere zurückblicke, es hat so viele Entwicklungen gegeben, von denen ich am Anfang nicht mal erahnt hätte, dass es überhaupt möglich ist. Aber trotzdem, also gibt's ja, also haben ja auch Bewerber so ein berechtigtes Interesse, eine Idee davon zu bekommen, wo sie sich hinentwickeln können über die Zeit, also zumindest was auch das Unternehmen anbietet. Also wie ist es bei euch so mit dann, wenn die Leute da sind, mal ein paar Jahre da sind? Vielleicht gibt's ja jetzt noch nicht in deinem Team die großen Erfahrungswerte, aber was habt ihr so perspektivisch dann auch für Optionen für die neuen Mitarbeiter, wenn die mal 3-4 Jahre im Unternehmen sind? Ja.
Also in erster Linie haben wir die, ich sage jetzt mal, organische oder natürliche Entwicklung über Zeit, die wir natürlich da auch unterstützen. Ich sage jetzt mal so ein klassisches von Junior, Intermediate oder Regular oder Medium und Senior und dann auch weiter bis zu Expertenrollen. Die sind auf jeden Fall gegeben. Für mich ist Entwicklung sehr viel individueller gestrickt, weil du sagst es das eben, es gibt halt Personen, die brauchen vielleicht mehr Guidance, Personen, die brauchen mehr Freiraum. Es gibt dann auch Personen, die sagen, nächstes Jahr möchte ich das können, und es gibt andere Personen, die sagen, ich bin zufrieden und muss mal ein bisschen suchen. Und ich finde, da individuell auf die Leute zuzugehen und erstmal rauszufinden, was braucht ihr, damit ihr halt euch auch wohlfühlt bei uns, damit ihr das Gefühl habt, dass ihr euch genug weiterentwickelt. Und je nachdem, wie die Wünsche da sind, zu schauen, wie kann ich die erfüllen. Wenn jetzt 10 Leute mir nächstes Jahr sagen, aber ich möchte Teamlead sein, ja, das schaffen wir irgendwie nicht bei uns im Unternehmen. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch mal Projekte finden kann oder Situationen finden kann, in denen man den Personen die Option gibt, sich darin mal auszuprobieren. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem sich in diese Bereiche reinschnuppern kann, dass ich sagen kann, hey, dann hilf mir doch bei meiner Arbeit an der Strategie oder am Teamaufbau. Also ich glaube, das ist dann eher die Kunst, dann zu schauen, was will das Individuum und wie können wir das bedienen als Unternehmen. Wir haben dahingehend keine Karrierepfade. Ich sage auch allen ganz ehrlich, wir haben ganz viele Experten, die sitzen in den Produktteams. Dort gibt es natürlich auch Entwicklungsperspektiven innerhalb dieser Businesses. Die disziplinarische Karriereleiter in UX-Organisationen ist meistens gar nicht so hoch. Also die hört meistens beim Teamlead auf, dann sind wir schnell in Produktebenen, und die ist ohnehin in einem Unternehmen ja meistens eher ein sehr langfristiges Ziel. Da muss man dann immer schauen. Wachstum gibt immer Optionen. Also ich finde gerade Wachstum, ich habe gefühlt 100 Projekte, wo ich sagen kann, ich könnte jetzt jemanden gebrauchen, der unterstützt, der das sponsert, der das ausprobiert, der das vorantreibt. Also ich denke, Wege gibt es, wenn man kommuniziert und sich darüber austauscht, wo die Reise hingehen soll, dann finden wir auch Wege im Rahmen der Firma.
Ich finde es auch total wichtig, dass man von diesem Missverständnis wegkommt, dass berufliche Weiterentwicklung immer mit so einer mit einem Aufstieg in so eine Linienfunktion zu tun hat. Das hat ja oft dazu geführt, dass irgendwelche Leute in Linien oder in Führungspositionen landen, die aber eigentlich lieber sehr detailverliebt an irgendeinem Projekt arbeiten und super Experten sind, aber vielleicht nicht so die geborenen oder passionierten Teamleads. Das ist auf jeden Fall dann für beide Parteien auch sehr schwierig.
Ja, total.
Da kommen wir jetzt dann auch so ein bisschen zu dem Unterschied zwischen den Arbeitsinhalten. Du hast ja jetzt praktisch beides wirklich intensiv gemacht. Wie unterscheidet sich so deine Arbeit als Teamlead jetzt von den Rollen, die du am Anfang hattest, wo du noch mehr so auf Arbeitsebene als in der Action Designerin unterwegs warst?
Also ich habe gerade letztens noch zu einer Person gesagt, ich mache heute was anderes, als ich vor 3 Jahren gemacht habe. Also für mich ist das schon einfach ein anderer Job. Das fängt einfach mit dem Alltag an, mit dem, was operativ stattfindet. Früher habe ich halt als erstes morgens Action aufgemacht. Heute wäre es wahrscheinlich Figma. Ich habe mir überlegt, welche Version baue ich jetzt? Ich habe mich mit meinem Team sehr viel ausgetauscht. Es ging immer um diese Weiterentwicklung des Produkts am Ende, um den Endkunden. Heute ist mein Alltag eher Excel, viele Gespräche mit meinem Team, organisatorische Geschichten. Wenn ich mal an irgendwas arbeite, sind es entweder, es war jetzt eine Zeit lang Rollenbeschreibungen oder Feedbackgespräche vorbereiten. Also einfach das Thema, um das ich mich mit dem ich arbeite, ist was anderes. Es hat auch einen riesen Unterschied zwischen der taktischen oder der operativen Arbeit und der eher strategischen Arbeit. Ich sage immer, früher habe ich den Weg beschrieben, heute zeichne ich das Ziel. Also es geht sehr viel mehr darum, mal eine Leitplanke aufzustellen, mal eine Vision zu teilen oder zu sagen, guck mal, da hinten wollen wir hin. Und weniger zu sagen, das ist jetzt meine Lösung, mit der wir da hinkommen. Das ist das, wo ich am Ende auch das Team brauche oder wo die Teams dann auch generell reingehen müssen. Ich finde, der Verantwortungsbereich hat sich massiv verändert von etwas, früher war es ich und mein Konzept. Heute habe ich da dieses ganze Team voller Experten und dementsprechend bin ich auch nicht mehr nur für mich verantwortlich, sondern halt für ganz viele Menschen, die viel mit mir teilen. Und das hat einen ganz anderen Impact auf meine Gefühlslage manchmal. Also auch gerade wenn ich sage, wenn es so menschelt, wenn wir dann halt auch mit zwischenmenschlichen Themen irgendwie agieren. Mein Konzept hat selten Probleme gehabt und hat selten war selten enttäuscht, wenn ich gesagt habe, ich schmeiß dich jetzt mal hier weg, ich brauche jetzt eine andere Lösung. So würde ich niemals mit einem Mitarbeiter sprechen. Und da sind auch ganz andere Themen, die da aufkommen. Ne? Das ist eins. Und eine Sache, die mir auch ganz stark auffällt, ist das ganze Thema Anerkennung und Sichtbarkeit von Leistung ist sehr viel indirekter geworden. Ich finde, viel der Lead-Arbeit ist im Zweifelfall gar nicht nach außen sichtbar. Dementsprechend ist auch viel der Leistung gar nicht mehr nach außen sichtbar. Das sieht dann vielleicht mein internes Team, das sieht mein Vorgesetzter, das sehen meine Kollegen. Aber im Zweifelfall ist das nicht mehr so wie früher, da ist dieses Konzept und alle sagen, schön, danke, wow. Es kann sogar gegenteilig laufen, dass eine Entscheidung nach außen vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber am Ende eine wirklich gute Arbeit war aus einer Führungsperspektive heraus. Und ich finde, das dann auch für sich auszumachen und zu sagen, ich gewinne meine Energie jetzt nicht mehr durch das Lob für mein Konzept, sondern vielleicht dadurch, dass ich einem Mitarbeiter geholfen habe oder dadurch, dass vielleicht ein nettes Lächeln mal rüberkam, das hat sich auch stark verändert in meinem Alltag.
Das ist auch total wichtig, dass du das Vertrauen darfst, auch jetzt von den eigenen Führungskräften, ne? wenn man quasi, wird ja bei dir auch so eine Sandwich-Position, aber dass man dann das Vertrauen bekommt, aber auch das Vertrauen weitergibt, weil ich persönlich nichts schlimmer finde, als wenn es so Teamleads gibt, die sich wirklich auch in jedes allerkleinste Detail mit einmischen.
Und das kann ich ja glücklicherweise ganz, nicht bei der Teamgröße, aber
Ja, aber trotzdem, also das ist so wirklich ganz furchtbar,
ja.
Finde ich persönlich, ja, sondern wirklich den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, ihr seid jetzt im operativen Geschäft, ihr macht es und ja, das ist für mich eine Vertrauensfrage.
Ja, total.
Das muss da sein, ja.
Ja.
Da kommen wir dann schon zu den Kompetenzen der Teamleads oder der Führungskraft. So, welche, also Kompetenzen sind so aus deiner Sicht jetzt wichtig? Was sollte jemand mitbringen oder woran sollte jemand Spaß haben, der überlegt jetzt in eine also Führungsrolle im Sinne von einer Teamlead-Rolle und dergleichen zu gehen?
Also ich schnapp mal direkt auf, was du gerade gesagt hast. So, also für mich teilt sich das erstmal natürlich in Kompetenzen, also in fachlichen Skills, sage ich jetzt mal, und der Menschlichkeit, also der Personality, die so eine Person haben sollte. Und ich finde, Vertrauen, da ist ein super Stichwort. Also sowohl das in der Lage zu sein, das Vertrauen zu seinem eigenen Team aufzubauen, zu den Individuen im Team, als auch zum Netzwerk, zu den Stakeholdern, die da auf einen zukommen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, auch aus eigener Erfahrung, dass Konflikte oder Schwächen oder auch eine Person sich nur dann entwickeln kann, wenn wir darüber sprechen können. Und das können wir wiederum nur. Also wer geht schon freiwillig zu seiner Führungskraft, zu seinem Chef und sagt, hey, ich krieg das nicht hin. Ich kann das nicht gut. Und um das tun zu können, muss diese Vertrauensbasis da sein. Und das geht ganz viel, finde ich, von der Führungskraft aus, dieses Umfeld zu schaffen, zu sagen, hier ist ein Raum, hier kannst du dich öffnen, hier passiert dir nichts. Und lass uns jetzt mal ganz offen darüber sprechen, wie wir das Problem lösen oder wie wir dich weiterentwickeln oder. Und das ist so das erste Ding. Hat viel mit Erreichbarkeit zu tun, hat viel mit Nahbarkeit zu tun. Ich verstehe Lead sein immer noch einfach als eine andere Rolle, nicht als eine bessere Rolle. Und mit diesem Selbstverständnis, finde ich, lässt sich da sehr viel an dieser Vertrauensebene schon machen. Wenn ich jetzt eher so auf die Skills oder die Kompetenzen schaue, du sagst, wo muss ich vielleicht eine Person mit wohlfühlen oder was sollte sie mitbringen, und mal gucke, was brauche ich am allermeisten in meinem Alltag, dann sage ich als allererstes Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen. Ihr müsst so, so viel entscheiden und gar nicht, es gibt viele Entscheidungen, die möchte man dann auch gerne treffen, da möchte man mitreden, aber es gibt auch so viele Entscheidungen, die sind vielleicht etwas schwerer, die sind vielleicht auch etwas, da gibt's dann nicht immer die 100 Informationen, da muss man auch mal so ein bisschen über einen eigenen Schatten springen, so ein Bauchgefühl Entscheidungen treffen und trotzdem dazu stehen und sagen, wir schaffen das jetzt. Da gibt's auch die Entscheidung, die man trifft und irgendeiner wird sagen, das finde ich nicht gut und auch das zu können, da zu sagen, ja, und das habe ich trotzdem entschieden. Ich finde, viele vergessen, dass dieses Privileg, entscheiden zu dürfen, auch mit der Verantwortung entscheiden zu müssen, daherkommt. Also wenn jemand sagt, Entscheidungen sind nichts für mich, dann könnte das wahrscheinlich relativ schnell zu so einem Kulturschock werden oder zu etwas, wo man sich dann halt irgendwie selber kennenlernen muss und schauen muss, wie man das dann trotzdem macht. Dann, wir haben schon über Micromanagement ein bisschen gesprochen, dieser Switch von der taktischen Arbeit zur strategischen Arbeit, also keine Lösungen vorgeben, sondern immer wieder diese Leitplanken aufstellen und sich damit wohlzufühlen. Also auch wohlzufühlen, zu sagen, ich vertraue jetzt diesen Experten, die ich dafür eingestellt habe, dass sie diese Entscheidungen treffen. Und dies im Zweifelfall, und das stelle ich jetzt langsam fest, die können das mittlerweile auch einfach besser als ich. Ich bin jetzt 2 Jahre raus, ich kann nicht mal mehr Figma bedienen, ich habe diese Transition nicht mitbekommen. Das ist deren Job jetzt. Und mein Job ist es nicht mehr am Ende, diese Art der Entscheidung zu treffen. Und sich davon trennen zu können, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Aufbauen von Coaching und Mentoring Skills würde ich auch dazu zählen. Ich stecke gerade vor Menschenkenntnis. Riesenthema, aber das bündelt alle diese Subthemen wie Konflikte navigieren, wie motiviere ich eigentlich meine Mitarbeiter, wer braucht welche Art von Motivation, wer braucht welche Art von Guidance. Das hat sehr viel damit zu tun, zu verstehen, wer sitzt mir gegenüber und was kann ich tun, damit wir dieses Ziel erreichen. Und das ist sehr unterschiedlich. Kommunikation. Und da auch zu verstehen, wie gehe ich mit diesen ganzen Informationen um? Welche davon sind eigentlich wichtig? Und welche muss ich in welche Richtung weitergeben? Und wenn ich in meinem internen Lead-Team sitze, spreche ich anders, als wenn ich in meinem Team sitze, spreche ich anders, als wenn ich in einem 20-Kopf-Stakeholder-Meeting sitze, da auch immer zu erkennen, welche Flughöhe brauche ich gerade und welchen Informationsbrocken muss ich jetzt an welche Stelle weitergeben. Ich finde, das ist auch sehr challenging und etwas, wo man sich immer wieder durchnavigieren muss. Ja, ein bisschen Resilienz hilft.
Ja.
Ja.
Ja, ich stimme bei allen Punkten zu. Was mich noch ein bisschen mehr im Detail interessieren würde, wie ist es bei dir? Also arbeitest du mehr am Produkt, also jetzt nicht im Sinne von wirklich bei jedem kleinen Detail, aber mit dem Team am Produkt, oder ist es doch auch mehr so Organisationsentwicklung, die du betreibst, oder ist es beides?
Also ich würde sagen, in meinem Fall ist es sehr viel mehr die Organisation. Ich habe ja schon gesagt, wir sind so eine Matrix-Organisation. Wir haben sehr viele Teams, sehr viele Businesses, dass ich auch gar nicht mehr in der Lage bin, ehrlich gesagt, überhaupt fundierte Produktentscheidungen zu treffen für die einzelnen Businesses. Und es ist auch nicht mein Aufgabenbereich. Also ich bin da eher in der Weiterentwicklung der Expertise, würde ich sagen, ist dann der fachliche Entscheidungsaspekt und dann in der Personalentwicklung, dann auch in der disziplinarischen Führung. Und sicher in den One-on-Ones oder wir haben auch einfach fachliche Syncs zusammen mit den Mitarbeitern. Natürlich schaue ich da auch mit auf Konzepte drauf, die zeigen mir mal was, sagen, hast du mal eine Meinung dazu oder wie gehe ich da jetzt mit um? Das heißt, da mag vielleicht so ein Aspekt sein, wo ich vielleicht mal ein bisschen Impulse reingeben kann. Aber ich übe mich auch ehrlich gesagt da drin, dann eben nicht meine Meinung zu teilen, weil mir auch die Informationen fehlen, sondern eher zu sagen, hey, warum hast du A oder B gewählt? Oder einfach mit Hilfe von ein paar Fragen zu schauen, kriegen wir das Konzept weiterentwickeln, indem ich nicht die Lösung vorgebe, sondern wie gesagt wieder die Leitplanken hinstelle. Ja, und auf diese Art nehme ich natürlich trotzdem ein bisschen Einfluss, aber nicht, ich würde immer sagen, ich bin eher an der Organisation, wie hängen wir UX auf, wie soll UX eigentlich in dem Unternehmen agieren, das ist sehr viel mehr meine Baustelle.
Das macht wahrscheinlich auch Spaß, weil in deinem Fall du gar nicht so viele Türen einrennen musst, vermutlich. Ne? Wenn du schon, ja, trotzdem, okay.
Nein, ja. Also es kommt darauf an, was du mit Türen einrennen meinst. Ne?
Also nee, aber ja, also entschuldige, wenn ich reingrätsche, also, gerne. Um das zu erklären. Ihr habt ja schon ein sehr hohes Commitment von der Organisation, ja. Ne, dass UX wichtig ist und UX, also und Interaktionskonzeptentwicklung auch einen Stellenwert hat und so weiter. Und das ist ja durchaus nicht in allen Unternehmen so.
Das stimmt, das stimmt. Also da merke ich auch, dass wir, so wie wir uns aufgestellt haben, auch in unserer Produktorganisation, also mein Chef und dann auch meine Lead-Kollegen, dass wir da sehr, sehr viel Wert auch drauf legen, da ein gutes Miteinander zu führen und dass auch da sehr viel Sponsoring kommt, wirklich von der Firma, also bis zu unserem CEO kommt da sehr, sehr viel Rückenwind für UX. Also wir sind da nicht, wir müssen nicht für unsere Daseinsberechtigung kämpfen. Da sind wir glücklicherweise schon seit einigen Jahren auch raus jetzt. Das haben wir ganz gut geschafft, sage ich jetzt mal, so über die Jahre im Unternehmen, da fragt keiner mehr, ob wir UX brauchen. Es ist dann eher so, dass die Leute sich beschweren, dass sie nicht genug UX-Kapazitäten haben. Das ist dann eher mal der Fall, aber ja.
Sehr cool. Ja, total, total spannend. Und mit dem Blick auf die Uhr, genau, habe ich natürlich noch wie immer die Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn jetzt jemand denkt so, ah ja, klingt cool, den Job will ich auch unbedingt machen. Hast du noch so Empfehlungen für Leute, die sich in dem Bereich UX-Lead weiterentwickeln sollen? Was würdest du jemand empfehlen, der in die Richtung gehen will?
Ach, da könnten wir jetzt auch noch mal eine Stunde füllen.
Auf jeden Fall.
Also, was würde ich empfehlen? Also, hab Mut. Habt Mut und habt Vertrauen ja in eure eigenen Kompetenzen. Ich sag mal, wenn jemand aus einem guten Umfeld in diese Rolle reinwächst, also jetzt nicht da reingeschmissen wird, sondern man sagt, hey, das ist ein Entwicklungsweg für dich und wir befördern dich da jetzt hin, dann kann man auch sich darauf verlassen, dass die Menschen, die einem das zutrauen, schon was gesehen haben und dass man sagen kann, hey, selbst wenn mein Selbstvertrauen gerade auf der Straße bleibt, ich krieg das schon hin. Das wird schon schief gehen. Und das ist auf jeden Fall einfach machen und mit dieser Mentalität rangehen. Ich weiß nicht, fake it till you make it oder einfach mal springen, wird so schwer nicht sein. Und ich war selber überrascht, dass manche Dinge mir dann doch leichter von der Hand gingen, wenn ich mal meinen kleinen Imposter vor der Tür stehen habe lassen. Für mich war das auch ein großer Weg zur Selbstkenntnis. Also ich würde immer sagen, versucht euch selber mal kennenzulernen. Versucht zu verstehen, was kostet euch Kraft? Was gibt euch Energie? Ich glaube, je besser eine Person selber in der Lage ist, das zu verstehen und sich selbst da auch zu führen, selber zu verstehen, wie komme ich da jetzt wieder raus, desto einfacher ist es dann auch in diesem Führungsdschungel zurechtzukommen und dann halt auch vielleicht ein Vorbild für das Team zu sein oder dem Team auch da zu helfen. Also Selbstkenntnis. Mir hat es sehr geholfen, dass mir ein sehr realistisches Bild von Führungskraft gezeichnet wurde. Wir hatten das gerade, ne, einfach auch zu verstehen, das ist eine andere Rolle, das erfordert andere Skills, das erfordert meiner Meinung nach auch eine andere mentale Kapazität. Wie gesagt, das Konzept schimpft nicht mit mir. Wenn ich 10 One-on-Ones hatte, dann bin ich abends schon müde, weil diese ganze menschliche Zusammenarbeit einfach müde macht. Und das zu verstehen und zu wissen, dass Leadership sein nicht immer nur Titel, vielleicht ein bisschen mehr Geld ist, sondern dass da ein ganzer Rattenschwanz damit herkommt, das hat mir sehr geholfen und ich hatte die Gelegenheit, halt dieses realistische Bild von Führungskraft gezeichnet zu bekommen am Anfang und mich da auch ein bisschen drin auszuprobieren, bevor wir das vertraglich umgestellt haben. Das hat mir sehr geholfen, das würde ich jedem raten, alles, was ihr vorher über was gehört eigentlich alles dazu verstehen könnt, ist immer gut. Und ja, ich glaube, das eigene Vertrauensnetzwerk ist auch da. Es ist wichtig, einmal innerhalb des Unternehmens zu verstehen, habe ich einen Mentor, habe ich jemanden, der mir helfen kann, habe ich Leute, die vielleicht für mich coole Führungskompetenzen haben und die mir das weitergeben können. Zu Hause, also gerade schon gesagt, die mentale Kapazität ist manchmal gefordert. Man nimmt die Themen mit auf an den Esstisch, man nimmt die Themen mit aufs Sofa. Da auch ein Umfeld zu haben, das genug Rückendeckung gibt, genug Verständnis aufzeigt, ist super hilfreich. Sonst baut man sich direkt die nächste Baustelle zu Hause auf, wenn dann der Partner oder die Familie mit diesem gerade am Anfang vielleicht Chaos im Kopf nicht zurechtkommt. Glaube ich, ist sehr hilfreich. Und auch hier hatte ich sehr viel Rückendeckung zu Hause, die damit sehr gut zurechtkommen, dass ich dann halt auch mal eine Stunde länger am Rechner sitze oder dass ich abends auf der Couch sitze und mein Kopf noch weiter rattert. Ja. Schaut, wie es euch geht, bevor ihr in diese Führungsrolle einsteigt, vielleicht noch so als Abschluss.
Ja. Und das ist natürlich toll, was du beschrieben hast, wenn es im Unternehmen die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren. Ja. Das ist wirklich das Allerwichtigste, abgesehen auch von den Mentoren, also so Vorbilder, wo man sich also vorstellen kann, da ich will mich dahin entwickeln, wo jemand anders schon ist oder wie jemand anders auch agiert, ist auch total wichtig. Ja, wunderbar. Ich meine, wir haben so viele Themen besprochen. Wenn jetzt trotzdem noch bei unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern Fragen offen bleiben, dann verlinken wir natürlich dein LinkedIn-Profil. Genau.
Sehr gerne.
Und dann freuen wir uns, würde ich sagen, über Feedback. Und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich bei dir.
War Danke
ein total
auch.
Tolles Gespräch und bringt bestimmt wahnsinnig viele Einsichten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Vielen Dank.
Danke dir.
Sehr gerne. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hier bei Lead UX. Danke fürs Zuhören an alle und tschüss.
Tschüss.